Es wird unter anderem auch ganz schön über Wirtschaft gehen. Ich warne Sie gleich im Vorhinein. Aber nehmen Sie das zunächst einmal im neutralen Ding, dieses Unternehmen im Sinn dieser Veranstaltung. Und Unternehmen ist mir jetzt eingefallen, weil es insofern auf jeden Fall etwas mehr ist als eine normale Veranstaltung, als wir da dran einen Medienhorizont haben. Der Medienhorizont ist sehr genau gesprochen weltweit, weil das, was Sie hier sehen, ist ein Funkmikrofon, mit dem das Ding ins Internet gestreamt wird. Das heißt, es kann auf der ganzen Welt gehört werden, falls Sie krank sind oder gerade keine Lust haben, am Freitagvormittag hierher zu kommen, können Sie es im Internet hören. Die Adresse ist diese hier, http://webcast.philo.at, /8000/wissen, nicht Toleranz, das ist die URL von vergangenen Studienjahr, /wissen ist das. Wir streamen es nicht nur, sondern wir zeichnen das auch auf und machen es zugänglich in der philosophischen Audiothek, die Sie unter Audiothek-Philo.at finden. Da kriegen Sie relativ rasch nach der Vorlesung die MP3-Files, die sich aus dieser Vorlesung ergeben. Das ist der eine technische Rahmen, den wir hier mit verwenden. Und das zweite, eigentlich das erste, weil das ist mehr ein Spin-off, das erste ist ein Wiki. Es gibt, manche kennen das schon, das sogenannte Philo-Wiki, eine Instanz des Media-Wikis, das in der Wikipedia verwendet wird. Und dieses Wiki verwende nicht nur ich, aber unter anderem ich zur Begleitung von Lehrveranstaltungen. Sie können vergangene Lehrveranstaltungen hier mal durchbrowsen. Und für diese Vorlesung habe ich eine extra Seite mit Folgeseiten angelegt, die nennt sich Besser Wissen. Diese Funktionalität des Wikis wird in doppelter Weise wirksam werden. Erstens werde ich meine Materialien, von denen hier die Rede sein wird, die ich kommentiere, zur Verfügung stellen und sie Ihnen hier projizieren. Wenn Sie einen Wireless LAN Laptop mit haben, dann können Sie auch in der letzten Reihe das mitlesen, wenn Sie nicht so starke Augen haben, das hier zu sehen. Das gibt also schon einige kaskadierende Sachen. Sie können natürlich auch E-Mail abrufen dann. Das ist die neue Zeit, was nichts mit dieser Vorlesung zu tun hat, soll sein. Das eine ist also, dass ich Materialien zur Verfügung stelle. Das zweite ist, dass sich das ausgezeichnet eignet für Interaktionen während der Woche in Reaktion auf das, was ich vorgetragen habe. Sie können, wenn Sie, ich nehme, also gestern habe ich zu meiner Überraschung festgestellt, dass von in etwa 30 Leuten nur eine Person aufgezeigt hat bei der Frage, ob sie sich mit Wikis nicht auskennt. Ob das so ganz hundertprozentig stimmt, weiß ich nicht. Aber ich bin Optimist und denke mir, es wird vielleicht nahe kommen. Ich frage das jetzt hier gar nicht mal, sondern sage Ihnen nur, dass es, wenn Sie es nicht wissen sollten, sehr, sehr einfach ist. Sie melden sich hier oben an und können, wenn Sie sich angemeldet haben, auf einen Raster klicken, der heißt Bearbeiten und können dann an der entsprechenden Seite ihre Beiträge schon schicken. Das hat sich im vergangenen Jahr als zum Teil sehr, sehr lebendig und sinnvoll herausgestellt. Ich betrachte das nicht als E-Learning im strategischen Sinn, was im Moment an der Universität Wien an der Stelle vorgeschlagen und evaluiert wird, ist oft von ausgesprochen raffinierten Lernszenarios geprägt, mit dazwischen geschalteter Gruppenarbeit und Evaluationsarbeit und Überprüfungsfragebogen und so weiter. Meine Auffassung ist, dass das hier zur Verfügung steht als Erweiterung des Ausdrucksspektrums, das vorhanden ist in einem universitären Bereich, dass ich mich sehr freuen würde, wenn Sie darauf einsteigen, dass ich keinen Druck diesbezüglich ausübe. Vor allem deswegen nicht, weil ich ziemlich überzeugt bin, dass wenn man sich auf diese Sache einlässt, also insbesondere wenn Sie sich auf die Sache einlassen, Sie relativ rasch finden werden, dass das eine produktive Art und Weise ist, mit dem Thema und auch mit einer Lehrveranstaltung umzugehen. Unter anderem deswegen, weil Sie, das kann ich, also wenn ich überwältigt werde, weiß ich es noch nicht, aber vom vergangenen Jahr kann ich sagen, es ist gerade überschaubar, weil Sie auf diese Art und Weise einen Zugang zu mir haben, den Sie sonst nicht haben würden. Wenn Sie in der Woche was reinschreiben, fühle ich mich meistens veranlasst, darauf zu reagieren. Das ist etwas, was Sie nicht haben in einem normalen Vorlesungsbetrieb. Und nicht nur ist es wichtig, dass ich darauf reagiere, sondern es ist wichtig und es kann gelingen, an der Stelle die Thematik zu verdichten, unterschiedlich zu beleuchten und insgesamt damit eine sozusagen intensivierte und auch verbreiterte Basis für die Sache zu entwickeln. Das sind die beiden technischen Dinge, die ich Ihnen anfangs sagen wollte. Ich habe im vergangenen Jahr auch relativ gute Erfahrungen mit einem unmoralischen Angebot gemacht, das darin besteht, dass Sie sich die Prüfung am Ende des Semesters, am Ende der Lehrveranstaltung ersetzen können durch eine einigermaßen kontinuierliche, nachgewiesene Teilnahme an diesen Wiki-Prozessen. Das heißt, da gab es eine ganze Reihe von Leuten, die haben das für die richtige Art und Weise gefunden, für eine mögliche Art und Weise gefunden. Und ich muss sagen, ich bin von der Idee sehr überzeugt, denn das zum Beispiel, also um nur einen Vorteil davon zu sagen, stellen Sie sich vor, die traditionelle Prüfung, Sie sitzen an einem Tisch mit vielleicht drei anderen Kollegen, kriegen mal schnell eine Frage und müssen darauf etwas aus dem Hut zaubern oder aus Ihrem profunden Wissen zaubern. Niemand weiß das sonst, es ist vorbei in 10 Minuten oder eine Viertelstunde und das war's dann. Wenn Sie sich einlassen darauf, so einen Prozess zu machen, dann haben auch andere Leute was davon, ihr was davon, Sie haben ein Feedback, auf das Sie wiederum rückmelden können. Also ich lade Sie herzlich ein, das zu tun. Ja, gibt es zu den technischen Vorankündigungen Verständnisfragen? Dann werde ich als nächstes ein bisschen einführend sprechen über das, was hier passieren soll, was ich vorhabe in diesem Studienjahr. Eine Art, das einzuleiten, ist sehr lokal und orientiert an dem, was in der Umgebung sonst passiert. Da ist nämlich etwas recht Interessantes aufgetreten. Sie finden im MENT, im Umkreis des Instituts für Philosophie, eine ganze Reihe von Veranstaltungen über Wissen und diesen ganzen Komplex. Es gibt eine Übung von der Frau Simon von der Wissenschaftstheorie, die sich damit beschäftigt. Die ist allerdings, sagt sie mir, schon ziemlich wohl besucht. Ich habe diese Kategorie hier und auch habe ich dafür vorgesehen. Da wollte ich einerseits mal einfach die Daten dieser zusätzlichen Lehrveranstaltungen reinschreiben. Sie können das selbst machen für die, die Sie vielleicht interessieren oder die Ihnen Aufmerksamkeit abverlangen. Ich fände es auch schön und werde vielleicht, soweit ich es kann, versuchen, da hin und wieder auch ein paar Querblicke zu machen, dorthin, was dort passiert. Die Sache selber mit der Multiplizierung der Lehrveranstaltungen ist aber selber was Interessantes. Also es könnte ja in anderen Disziplinen sein, dass Lehrveranstaltungen mit mehr oder weniger demselben Titel eher Planungsfehler sind, wo man sagt, die beschränkten Ressourcen, die eine Universität zur Verfügung hat, die sollte man doch nicht dadurch verschleudern, dass zwei Leute noch über dasselbe reden, es sei denn, es ist ein parallel geführter Kurs. Ist das nicht eine Vergeudung von von wissenschaftlicher und Lehrleistung. Also in den zwei anderen Fällen, in denen, die ich jetzt erwähnen möchte, und zu denen ich kurz etwas sagen möchte, ist das mit Sicherheit nicht der Fall. Im Gegenteil, es entsteht an dieser Stelle erst ein richtig zweidimensionales oder dreidimensionales Bild. Die beiden Veranstaltungen, die eben auch Vorlesungen sind, sind einerseits das allerdings schon gewesen, die Vorlesung von Manfred Fülsack im vergangenen Jahr. Und diese Vorlesung ist, das ist die gute Nachricht, die schlechte ist, dass es nicht mehr gibt. Die gute Nachricht ist, es gibt sie noch, sie ist voll in der Audiothek zugänglich. Also Sie können sich das alles anhören. Und die zweite Vorlesung, die wird es geben, ich glaube, die beginnt am die hat vergangene Woche auch begonnen von der Frau Gastprofessor Kern. Diese Vorlesung heißt Was ist Wissen? Witzigerweise, das ist der Kontextbezug, von dem ich gesprochen habe, haben alle drei dieser Veranstaltungen es unternommen, sagen wir mal, einigermaßen signifikante, symbolgeladene Titel zu unternehmen. Die Vorlesung von Manfred Fülsack heißt Wahres, das ist sozusagen ein Transkriptionsspiel, Wahres Wissen, wahre Wissen, das ist sein Thema und das kommt dadurch raus, dass er beim String Ware einerseits das H in Klammer setzt und darauf hinweist, dass also zwischen Wahr und Ware ein Bezug ist und Ware und Wahres Wissen. Er gibt also auch das S in Klammer, das heißt also Wahres Wissen bei Manfred Fülsack und beschäftigt sich mit einem Aspekt, der in der Philosophie sehr fremd ist. Er ist auch von der Ausbildung her, würde ich mal sagen, ein Wissenssoziologe, also starke wissenssoziologische Einsprengungen und beschäftigt sich mit dem Kontrast, mit dem, man kann andererseits sogar sagen, dem Skandal, der darin besteht, das traditionelle philosophische, kognitive Wissensauffassungen kontrastiert werden mit der Frage, was kann ich damit tun? Was ist das wert? Was sind die Bedingungen, unter denen ich Wissen auch verkaufen oder kaufen kann? Das versteht er selber als einen Randversuch, also nach dem, was ich gehört habe, reingehört habe in seine Vorlesungen, positioniert er sich immer relativ stark gegen das klassische philosophische Wahrheitsdenken und Wissensdenken, das etwas mit Platon etc. zu tun hätte. Ich selber werde auch, das habe ich schon am Anfang zum Thema Unternehmen gesagt, auf diesen Aspekt des Wirtschaftlichen eingehen, allerdings um etwas breiter, diverser und auch kritischer möglicherweise als Manfred Fülsack. Das Bild können sich selber machen, da will ich nicht weiter darüber kommentieren, ich will Sie nur darauf hinweisen. Die zweite Sache, worauf ich Sie hinweisen wollte, ist, was ist Wissen? Auch das ein symbolisch hoch notierter Vorlesungstitel. Dieser Vorlesungstitel greift also genau hinein in das, wie sagt man, in das Herz oder wie man das nennen will, der philosophischen Betrachtungsweise. Philosophen seit der platonischen Beginn, Urszene, wenn man so will, der europäischen Philosophie, die machen das also einigermaßen traumwandlerisch, im Schlaf, automatisch, wie immer man das sagen will. Sie fragen, was ist? Und ich sage jetzt mal was sehr was Respektloses. Die Frage, was ist Wissen, ist ungefähr so erschütternd wie die Frage, was ist ein Garten? Das ist eine Geste, mit der man Aufmerksamkeit erweckt, die sehr typisch an philosophische Bedürfnisse anknüpft, die aber von der Leistungsfähigkeit zunächst mal voll angewiesen ist auf diese Suggestion, dass es etwas gibt, das das Wesen ist. Frau Professor Kern hat ein dickes Buch geschrieben bei Suhrkamp, Quellen des Wissens. Das heißt, sie weiß etwas dazu zu sagen. Ich empfehle das ausdrücklich, was sie sagt. Ich habe meine respektlose Bemerkung deswegen platziert, um Ihnen einen Hinweis darauf zu geben, dass ich damit nicht so umgehen werde, mit dem Problem des Wissens, wie sie umgeht und dass es sich also darum auszahlt, von wegen Dreidimensionalität, wenn Sie die Zeit finden sollten, die beiden Betrachtungen zu versuchen. Ich werde so ein, zwei Seitenblicke auf das, was sie macht, auch einbauen, damit das nicht nur so oberflächlich bleibt, was ich sage. Warum sage ich, dass das mit dem Was ist Wissen so ähnlich funktioniert wie Was ist ein Garten? Stellen Sie sich vor, jemand fragt Sie, was ist ein Garten? Mama, was ist ein Garten? Oder sowas ähnliches. Naja, ein englischer Garten, ein Schanigarten, ein Steingarten, ein Barockgarten, ein Schrebergarten. Sie können das weiter erweitern und Sie sehen sich auf die Probe gestellt, wenn Sie versuchen wollten, herauszufinden, was nun all diesen Sachen gemeinsam ist. Was ich Ihnen da jetzt sage, ist ein mittlerweile philosophisch schon sehr verbreitetes Motiv, das ein antiplatonisches Motiv ist und das sich maßgeblich mit Ludwig Wittgenstein verbindet, der jemand gewesen ist, der diese platonischen Fragestellungen bedacht und auch ziemlich grundlegend kritisiert hat. Und der diese Frage jetzt nicht am Beispiel Garten, sondern an der Frage von Spiel in den philosophischen Untersuchungen durchdiskutiert hat. Was ist ein Spiel? An dieser Stelle sagt er, naja, du wirst sagen, Spiel ist, wenn man sowas hat, wo man die Figuren hin und her schieben kann. Und dann sagt er, du denkst wohl an Brettspiele. Was ist mit Fußball? Das steht dort nicht, aber was ist mit Golf? Was ist mit Reigenspielen? Dasselbe Motiv, dieselbe Idee, die ich jetzt mit dem Schanigarten und dem englischen Garten verbunden habe. Es gibt, und das ist der Terminus von Wittgenstein in dem Zusammenhang, es gibt Familienähnlichkeiten. Es gibt Überlappungen, es ist ein bisschen so, das ist ein anderes Bild, das er verwendet, wie ein Tau, an dem man ziehen kann, das aber nicht aus einem einzigen Garn besteht, sondern das in der Überlappung unterschiedlicher Garnbestandteile besteht. Also Übergänge, es gibt Konsistenzen im Vergleich, es gibt Konsistenzen in der Verwendung von solchen Termini, aber wenn man zwei von diesen Garnbestandteilen oder zwei von diesen Beispielen für die sozusagen für die Begriffserfüllung, wenn man die hernimmt, dann kann es passieren, dass die nicht viel miteinander zu tun haben. Um es noch stärker zu sagen, zwei Beispiele können mit ganz anderen Instanzen, ganz anderen Praktiken viel näher im engeren Zusammenhang verbunden sein, als sie miteinander verbunden sind in einem Spiel, in dem Fall Spiel oder Gartenbegriff. Ich werde, das ist jetzt die Ankündigung dafür, was ich vorhabe, statt, also anders als Fülsack oder anders als Frau Kern, ich werde in dieser Vorlesung etwas machen, was ich so eigentlich noch nie gemacht habe. Ich werde sehr viel herumspazieren, schon wegen Garten. Ich werde in Disziplinen reingehen, die ich selber noch wenig kenne, wo ich tatsächlich fremd bin. Manche kenne ich ein bisschen mehr und ich habe es Ihnen an der Stelle auch schon einmal vorpräsentiert. Das sind Materialien, die ich zunehmend sammeln werde. An vielen Stellen ist schon was drinnen, sodass Sie sich ein Bild machen können. Die Bereiche, über die ich sprechen werde, sind, also ganz unten ist Philosophie, über diese zwei vorderen spreche ich gleich nachher, aber das, was mich lange Zeit beschäftigen wird, ist eben Soziologie, Systemtheorie, Ökonomie, Knowledge Management, Knowledge Representation, Open Source und auch Philosophie. Denn nach meinen Auffassungen ist das Interessante an der philosophischen Beschäftigung mit dem Begriff des Wissens im Moment nicht, dass man ein 550. Mal Kant liest und herausbringt, was der Kant über Wissen gesagt hat, sondern dass man sich orientiert in den Bereichen, in denen heutzutage mit Wissen verschiedene andere Aspekte verbunden werden, sich ansieht, welche Rolle spielt Wissen, was wird an dieser Stelle von Wissen verlangt, um aus solchen Spaziergängen, also ich bin nicht völlig charakterlos, ich möchte aus solchen Spaziergängen natürlich auch etwas herausfinden für meine eigenen Zwecke, etwas, was mit Philosophie zu tun hat. Ich kann gar nicht anders, als das auch von philosophischer Warte her zu sehen, aber ich möchte den Horizont eröffnen. Das ist etwas, was mich auch unterscheidet von Manfred Fühlsack, der einigermaßen wissenssoziologisch sozusagen konzentriert an die Sache herangeht. Dazu fällt mir ein, es wird am 11. November gibt es im IWK Berggasse am Nachmittag, das ist ein Samstag, eine kleine Tagung. Da wird dabei sein der Manfred Fühlsack, ich werde was machen, noch zwei, drei andere Leute. Von 13 bis 19 Uhr werden wir ein Meeting über Wissen und Wahrheit dort haben, wenn Sie das genauer interessiert. Also so viel mal zu meinem ganz allgemeinen Ansatz. Die ersten beiden Punkte, die ich hier genannt habe, muss ich extra beschreiben. Die betreffen sehr zeitgebundene, anlassbezogene, könnte man sagen, Themen, die sich allerdings, wie Sie sehen werden, speisen aus Überlegungen der Disziplinen, die hier unten da sind. Sie haben in meinem Titel gelesen, dass das Besserwissen sozusagen rausläuft auf Privatwissen, Allgemeinwissen, Wissen in Bilanzen. Und dieses Wissen in Bilanzen war in der Titelgebung schon gezielt gedacht als ein Anknüpfungspunkt, ein sehr, sehr konkreter Anknüpfungspunkt auf derzeitige politische, hochschulpolitische, universitätsstrategische Überlegungen. Denn es ist mit dem Jahr 2007 per Gesetz vorgeschrieben, dass alle Universitäten Österreichs eine Wissensbilanz abliefern. Das heißt Wissensbilanz und an dieser Stelle kommen wir jetzt schon in das Unternehmen im anfangs angesprochenen Sinn. Das heißt, welche Entitäten machen Bilanzen? Wo ist Bilanz normalerweise zu Hause? Eben in Wirtschaftsunternehmen. Und wenn man eine Wissensbilanz per Gesetz vorzulegen hat, dann ist damit verbunden, dass man die entsprechende Unternehmung als ein Wirtschaftsunternehmen, also eigentlich handelsrechtlich betrachtet. Das ist deswegen der Erwähnung wert, weil ich denke, es bei Ihnen auch so ist, wahrscheinlich in der Mehrzahl der Fälle so ist, wie es in der längeren, schon etwas längeren Abfolge meines Lebens gewesen ist, dass sie nämlich die Universität nicht als ein handelsrechtliches Unternehmen betrachtet haben. Also nicht als etwas, was veranlasst werden muss, Bilanzen zu legen. Und die Pointe, die hier drinnen ist, ist als erstes so zu beschreiben, dass dass es einfach nicht einfache Bilanzen sind. Es ist klar, dass bisher, bevor die Universitäten autonom geworden sind, auch irgendeine Finanzabrechnung stattfinden musste. Also es musste Controlling geben, es musste Verrechnungssystem geben. Das Geld ist geflossen vom Ministerium an die Universitäten. In dieser Weise gibt es natürlich immer schon eine Form von Bilanz, jetzt nicht als Handelsunternehmen, sondern als Dienststelle, wie es früher war. Das ist eine dem Ministerium unterstellte eigene Dienststelle des Inhalts Universitätswesen, also von diesen Bilanzen sprechen wir nicht, sondern wir sprechen von einer Wissensbilanz. Wir sprechen davon, dass die Besonderheit der Universitäten erfasst werden kann durch eine Bilanzierung von Wissen, und das ist also der Grund, warum diese beiden Punkte hier auftreten. Und auf das komme ich zurück. Das wird also meine Einstiegsüberlegung wird das sein. Ich sage Ihnen jetzt ganz allgemein und unverbindlich, welche Geschichte ich mir zurechtgelegt habe, um im Laufe dieses Jahres in etwa meine Spaziergänge halbwegs konsistent zu halten. Ich werde beginnen bei etwas, was ich Besuch bei der alten Dame genannt habe. Sie kennen vielleicht das Drama von Dürrenmatt, der Besuch der alten Dame. Ein Drama, ich gehe jetzt, Sie können nachlesen, was da stattfindet. Sie finden in der Wikipedia finden Sie eine sehr schöne Inhaltsangabe. Ich habe das hier zunächst mal umgedreht und habe gesagt, hier gibt es also eine alte Dame, und die alte Dame ist die Universität oder, wenn Sie wollen, die Philosophie, und die bekommt Besuch. Und zwar bekommt sie Besuch von den Bilanzbeauftragten, beziehungsweise dann in weiterer Folge von den unterschiedlichen Disziplinen. Unter Gästebuch habe ich mir vorgestellt, werde ich dann ein bisschen genauer durchgehen, die genannten Disziplinen, Systemtheorie, Soziologie, Knowledge Management, Knowledge Representation, um mir aber genauer anzusehen, was die dieser alten Dame zu sagen haben, also das ist dann eben einerseits Universität, aber wichtig wird es dann in Richtung Philosophie, welche Impulse sie sozusagen stark machen, die nichts mit Philosophie zu tun haben oder auch gegen Philosophie eingesetzt werden. Ich werde dann in einem Dreierschritt tatsächlich so ein bisschen der historischen Zeitachse nachgehen. Diese ersten Sachen, die ich bisher genannt habe, werden vermutlich einige Zeit in Anspruch nehmen. Also ich muss Sie da darauf aufmerksam machen und vielleicht auch vertrösten, dass da keine traditionell greifbaren philosophischen Resultate auf Sie warten, sondern also durchaus so etwas wie Reiseberichte kommen werden. Ich werde dann in den nächsten drei Dingen allerdings also deutlicher eingehen auf Beiträge und Entwicklungen, die in der Philosophie an der Stelle relevant sind. Die Jugendsünde, das ist der Platonismus, von dem ich schon genannt habe. Das ist die Bewegung, die in der Philosophie mit Fragen wie was ist, wo ist es, welche Wahrheit haben wir da, eine Denkweise initiiert hat, die die europäische Tradition bestimmt hat und mit der sich die man in der Philosophie diskutieren, darstellen kann und auch in ihrer Wirksamkeit diskutieren kann. Der zweite Punkt mit dem, also Miss World ist, Sie sehen, ich mache mich da auch ein bisschen leicht, ich mache mich leicht oder ich mache mich ein bisschen lustig. Miss World ist die Transzendentalphilosophie und Mr. Universum ist Hegel. Die haben zwei Beiträge zur Wissensthematik, auf die ich ausführlicher eingehen werde, weil das also ich würde mal sagen, zu diesem Zeitpunkt mit Miss World und Mr. Universum hat die Philosophie in ihrer ursprünglich angestammten Aufgabe eine Wissenskonzeption verbindlich, gesellschaftlich zu definieren, ein Maximum erreicht, welches im 19. Jahrhundert, ich nenne Nietzsche, ich nenne dann die Folgen von Nietzsche in der Existenzphilosophie im 20. Jahrhundert, welche dann wiederum in einen gewissen Auflösungsprozess übergegangen sind. Und im zweiten Frühling, also das wird alles Philosophie sein, im zweiten Frühling geht es dann darüber, welche gegenwärtigen philosophischen Ansätze im Rückgriff auf die Erfahrungen der Geschichte genannt werden können, um die philosophischen Beiträge zum Wissen zu artikulieren und zu fokussieren. Damit Sie wissen, woran ich da denke, meine Richtung, die ich an der Stelle auch wieder stark machen werde, ist aus der analytischen Philosophietradition kommend, Gedanken, die mit Wittgenstein, Quine, Davidson und Brandom sich verbinden, von denen ich glaube zeigen zu können, dass hier aus der Seite der Philosophie in einer nicht platonischen Herangehensweise Beiträge zur Wissensdiskussion gebracht werden können. Und das vorletzte nennt sich dann Kathedrale und Basar, wo ich versuche, Sie kennen das, die Überschrift möglicherweise von Eric Raymond, das ist der Passbreaking, was heißt Passbreaking, Durchbruchsartikel, also einer der entscheidenden Artikel in der Diskussion über Open Source und die Rolle von Gemeinschaftsproduktion, Wissensproduktion in einer alternativen Form mit Eigentum und mit Innovation gesellschaftlich umzugehen. Das werde ich versuchen zu verbinden mit den philosophischen Ergebnissen. Und das Letzte habe ich dann als den Besuch der alten Dame noch einmal notiert, weil wenn Sie das Drama von Dürrenmatt kennen, dann wissen Sie, dass der Besuch der alten Dame durchaus etwas mit Rache zu tun hat. Und ich könnte mir vorstellen, das wäre sozusagen das ein bisschen unternehmerische, provokante Ende dieser Bewegung, dieses Spaziergangs, dass die alte Dame sich durchaus rächt an denen, die sie malträtiert haben, sodass wir also am Ende doch noch ein bisschen einen Mehrwert für die Philosophie gewinnen können. Also ich warne Sie, ich überrasche mich selbst und die Zuhörenden immer wieder damit, dass das dann in Richtungen geht, die ich nicht wirklich jetzt voraussagen kann. Und wenn Sie kräftig mitmachen, dann geht das sicherlich in eine andere Richtung. Aber es wäre mal vielleicht nicht, es ist sozusagen als erste Information dessen, wie das laufen soll, wollte ich es Ihnen mal vorlegen. Jetzt versuche ich gleich mal etwas, was für mich selber meine Planungen schon durcheinander gebracht hat. Das ist die Erfahrung dieses Bildes in der Verlagsbeilage zum gegenwärtigen Falter Durst, zeitenweise Studentenfutter. Da haben Sie diese Seite Und ich habe mir gedacht, für eine sanfte oder auch ein bisschen gepfefferte Einführung in das Thema, das mir Wissensbilanz und Universitäten nahelegen, eignet sich dieses Bild ganz gut, weil man eine Reihe von Problemen daran eben ein bisschen im Bummeln ganz gut dokumentieren kann. Was ich da nicht, also das ist eine Dirndlfrau auf Skateboards und in der Studentenbeilage. Was ich dabei nicht gescannt habe, man kann nicht alles oder soll auch nicht alles scannen, ist die Überschrift, die diese Seite hier tragt. Das ist die Überschrift, die da dazugehört. Die Überschrift heißt Prächtig, Trächtig. Ich habe das gelesen und bin einigermaßen vom Tisch gefallen. Also habe mir gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe festgestellt, in dem Text, der da unten steht, den Sie da nicht lesen können, das ist eine mit Namen genannte Studierende der Veterinärmedizinischen Universität. Und da war dann schon alles aus. Irgendwo, ich glaube, ich muss das nicht artikulieren, warum das sozusagen aufgelegter Affront ist. Aber kaum hatte ich mich erholt von diesem Schock, ist mein Blick auf den Rest der Seite gefallen. Und der Rest der Seite ist ein Inserat für die Universitätsbibliothek. Dieses Inserat beginnt mit: Wir tragen messbar zu Ihrem Studienerfolg bei. An der Stelle habe ich mir gedacht, hoppla, jetzt kommen ein paar Sachen tatsächlich zusammen. Was ist Bilanz anderes als das Messbarmachen von bestimmten Fakten? Und was heißt es, wenn eine Institution wie die Universität Wien sich per Inserat auf eine solche Seite einschaltet und dort gleich zunächst einmal sagt, wir sind messbar dabei beteiligt, dass Sie Ihren Studienerfolg optimieren. Und die Messbarkeit wird auch gleich belegt. Sie haben 6,5 Millionen Bände und 20.000 E-Journals. Wobei die 20.000 E-Journals natürlich Links sind. Okay, und 800 Datenbanken. Neben den 66.000 Studierenden und den 7.000 Mitarbeiterinnen bieten wir zahlreichen Besucherinnen Medienbestände. Kommen Sie zu uns und schulen Sie Ihre persönliche Informationskompetenz. Das ist für mich deswegen auffällig gewesen und wichtig gewesen, weil ich bisher tatsächlich dem ziemlich antiken Bild, Einschätzungsbild angehangen habe, dass die Existenz der Universitätsbibliothek etwas ist, was Wissenschaften brauchen und was man nicht erklären muss, wozu man nicht inserieren muss, wo man bestenfalls Einführungsveranstaltungen geben kann. Also in meiner philosophischen und wie auch historischen, also als Historiker zum Beispiel, Tätigkeit, war es so, die Universitätsbibliothek war eine absolute selbstverständliche Ressource, so wie Hörsäle, die zur Wissenschaft dazugehört, weil Wissenschaft besteht darin, dass man sowas haben muss. Also wenn man keinen Hörsaal hat, dann kann man keine Vorlesung halten. Wenn man keine Universitätsbibliothek hat, dann kann man nicht mal den ersten Schritt einer wissenschaftlichen Tätigkeit machen. Und es wäre mir nicht in den Sinn gekommen, dass die Universität Wien sagt, wir sind dadurch gekennzeichnet, dass wir so und so viel Quadratmeter Vorlesungsraum haben. Wir haben auf so und so viel Quadratmetern finden an der Universität Wien Vorlesungen statt. Was einen Sinn gäbe, wenn die Universität zum Beispiel eine Gartenschau wäre. Die Gartenschau ist natürlich charakterisiert dadurch, dass sie umso besser ist, oder sein kann zumindest. Das ist ein Indikator, wie man so sagt, ein Merkmal, ein Kennzahl, dass je größer die Fläche, wo da Blumen sind, desto lieber geht man dort vielleicht hin. Nicht? Wir merken an dieser Stelle schon, und ich sage das mit der Hörsaalgröße nicht ganz ohne Hintergrund, weil nämlich, wenn Sie sich die Verordnung zur Wissensbilanz ansehen, die das Ministerium gegeben hat als Illustration, was da gehört, da kommen die Quadratmeter der Universität Wien drinnen vor. Die müssen dort eingetragen werden. Lagerhallen, Fabrikationshallen, alles das ist natürlich eine Ressource, ist klar. Und unter dem Aspekt ist auch die Kapazität des Hörsaalangebotes eine Ressource. Und damit ich mir nicht nur lustig mache darüber, es ist ja auch handgreiflich, wenn Sie in die Politologie oder in die Kommunikationswissenschaft gehen, dass dort offensichtlich die Quadratmeter nicht passen. Ja? Also das soll man ja nicht leugnen. Das heißt, diese Sachen hängen zusammen, die sind wichtig. Aber was ich sozusagen bisher gesehen habe, ist, dass die, oder was sozusagen das Muster bisher gewesen ist in diesem Zusammenhang, ist, dass Vertreter der Scientific Community, allen voran Universitätsleitung, anderen Gesprächspartnern, also hauptsächlich dem Ministerium gegenüber, das eine Verantwortung für das österreichische Bildungssystem hat, argumentiert, wir können unsere Ausbildung nicht richtig adäquat erfüllen, wenn wir keinen zusätzlichen Raum kriegen. Oder wenn sie uns die Mittel für die Bibliotheken drastisch kürzen, dann werden wir mit unserem wissenschaftlichen Auftrag nicht weiter können. Dann leidet die Forschung. Wird natürlich nach wie vor gemacht. Das war bisher die Standardargumentation zur Ressourcenakquirierung im akademischen Bereich. Das, was Sie hier haben, ist ein erster Indikator einer anderen Betrachtungsweise dazu. Es muss sich jetzt, nachdem, das ist der wichtige Punkt, nachdem also auf das werde ich noch genauer kommen. Ich hänge es, wie gesagt, erst einmal an diesem Einzelevent an. Es ist ein bisschen überfrachtet damit, aber sagen wir mal, zur größeren Fokussierung hilft es vielleicht. Was sich an dieser Stelle andeutet, ist, dass es einen Kampf um Geld auf national breiter Basis gibt, an dem die Universitäten sich als unter anderem Beteiligte wiederfinden, die nicht mehr darauf verweisen können, dass sie jetzt die Hortinstanzen der Wissenschaftlichkeit sind und für die Wissenschaft muss man doch was tun, sondern die Universitäten müssen sich so positionieren, dass sie deutlich machen, sie tragen messbar etwas bei dafür, dass der Kenntnis- und Bildungsstand der Gesamtbevölkerung steigt. Sie müssen das so deutlich machen, dass es eine Bereitschaft gibt, sowohl von politischer Seite, also politischer Seite im Sinn von Regierung und öffentlicher Hand, aber auch von Seite von Sponsoring, Drittmitteln, plausibel gemacht wird, dass man da was hat davon. Es geht also nicht mehr so, dass man sagt, Wissenschaft ist gut, für die Wissenschaft müssen wir eben was zahlen und die Gelder, die entsprechenden Gelder laufen unter diesem Titel, sondern gesagt wird, wir sind messbar am Studienerfolg beteiligt. Das heißt, hier gibt es einen, so wie auf dieser Seite, eine Verschmelzung von Public Relation und es ist noch komplizierter, ja, weil diese ganze Beilage ist eine einzige Werbemittel finanzierte Geschichte mit sehr aufwendigen bunten Bildern, die einen Editorial Content haben. Der Editorial Content, der an dieser Stelle jetzt eben der Untertitel ist Studierende mit Hang zur Volkskultur, eine Rarität, Partys, Rockmusik und Schuhplatteln liegen oft nicht so weit auseinander. Also man fragt sich, wie aussagekräftig dieser Editorial Content ist an der Stelle. Der ist ja auch schon sehr geprägt von der Idee, dass das Ding leicht lesbar und damit für Anzeigekundschaft gut vermarktbar ist. Also man geht auf der linken Seite in diesen Bereich rein und auf der rechten Seite geht es über in die genannte Präsentation und Messung der Universität. Jetzt, wo ich das so ein bisschen scharf fokussiert habe, sage ich Ihnen noch ein paar weitere Details dazu. Die auch etwas mit der neuen Zeit zu tun haben und die gestern stattgefunden haben und die also über neue Formen von Kommunikation von Wissen und wie so etwas funktioniert, auch ein bisschen Aufschluss geben. Ich habe meine Beobachtungen in etwa dieser Art gestern an eine Mailingliste geschickt, die ich eingerichtet habe zu Zwecken der universitären Selbstreflexion. Die Mailingliste heißt übrigens, falls Sie das interessiert, Sie können sie sich subskribieren dort. Die finden Sie unter philo.at/mailman-listinfo, glaube ich. Ja, philo.at/mailman-listinfo. Die heißt Epoche. Da geht es um Hochschulpolitik, also Universitätspolitik hauptsächlich, aber auch um solche Dinge ist es mir da zu tun. Ich habe das dort hingeschickt und ich habe es an den Falter geschickt, also an den Verantwortlichen, der dafür verantwortlich ist. Und dabei hat sich dann herausgestellt, das steht allerdings schon auf der ersten Seite, das hier ist das Produkt eines studentischen Projektes. Das ist eine Lehrredaktion. Das wird extra von Armin Thurn her als besondere Qualität dieser Beilage herausgestrichen, dass alles das, also inklusive Werberequirierung, inhaltliche Gestaltung so von einer kleinen Gruppe von Studierenden unter der Aufsicht des Falters gemacht worden ist. Das heißt, es ist ein studentisches Projekt und gibt also etwas wieder davon, wie Journalismus heutzutage aufgefasst wird. Das will ich einfach nur mal respektieren. Das erste Interessante, was ich gehört habe vom Verantwortlichen Christian Zillner ist, das ist leider ein Missverständnis, das hätte heißen sollen prächtig trachtig. Für prächtig trachtig hat er die Verantwortung übernommen. Er wusste nicht, wo es dann zu trächtig mutiert ist. Offensichtlich, sagt er, hat sich da irgendjemand besonders profilieren wollen. Ich sage das deshalb, weil auf eine sehr schnelle Art und Weise, weil durch elektronische Kommunikation auf eine sehr schnelle Art und Weise die Meldungen und die Rückmeldungen gelaufen sind und ich sofort am selben Tag eine Antwort darauf bekommen habe. Also genauso schnell, wie dieser Umlaut passiert ist, den irgendjemand dort hineinsetzt, um damit einen unglaublichen Effekt eigentlich zu erzeugen, kriege ich die Info, eigentlich ist ein Fehler. Was macht man hier? Was mache ich mit dieser Meldung? Das ist ein bisschen die Frage, auf das kann ich mich jetzt nicht wirklich einlassen. Eine wichtige Stelle an dem Punkt ist eben, das ist dann mal passiert. Ja? Also in solchen Fällen können Missgeschicke passieren oder ja, wie immer man das nennen will, nennen wir es mal missgeschickt, da passiert etwas, das ist nicht mehr reversibel, das ist nicht mehr reversibel. Und die Tatsache, dass es auf der anderen Seite, also einerseits ist es irreversibel, andererseits ist es ausgesprochen flüchtig, vielen ist es gar nicht aufgefallen und man kann irgendwie, wenn sowas passiert, hoffen, dass man ein bisschen in Schutzposition geht, hoffentlich fällt es niemandem auf, dann ist es vorbei und dann war es auch nichts. Das ist eine Form des sozusagen der Präsentation, wie Inhalte präsentiert werden, also die Präsentation von Inhalten, die ganze kognitive Umgebung, in der das drin ist, die einem ganz schnellen Wandel unterliegt in diesem Publikationswesen, dieser Wandel, der zurückwirkt auf die Frage, wie ernst ist es zu nehmen? Wie ernst hast du das gemeint? Wer hat das in einer solchen Institution ernst? Wer hat was in einer solchen Institution ernst gemeint? Und was passiert, wenn mein Referenzmann vom Falter sagt mir, er ist genauso entsetzt gewesen, wie er das gesehen hat. Das heißt, der hat an dieser Stelle etwas mitteilen wollen, ernst gemeint, wenn auch schon sozusagen am Rande des Wortspiels. Und dieses Ernstnehmen von einer Weltsicht am Rande des Wortspiels rutscht in unkontrollierter Art und Weise in einen Gag hinein, der als Gag nicht mehr vertretbar ist. Aber ich lasse mich da jetzt nicht weiter ein. Was ich Ihnen noch mitteilen wollte, ist, also Sie finden unter Epoche, unter dem Mailinglistenarchiv, finden Sie meinen Brief diesbezüglich. Was ich Ihnen aber noch mitteilen wollte, ist, dass ich auch am selben Nachmittag noch zwei Briefe bekommen habe, einen der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der Universität Wien, es ist sozusagen doch einigermaßen interessant, wie Öffentlichkeitsarbeit, wie für die Universität Wien Öffentlichkeitsarbeit geleistet wird. Nicht einmal besonders aggressiv, sondern nur hingewiesen auf dieses Verwischen des Feldes, um es in zwei Stichworten zu sagen, auf die ich weiter dann kommen werde. Das Feld, das sozial-kognitive Feld der Wissenschaft und das sozial-kognitive Feld der Massenmedien, die an dieser Stelle ineinander fließen, durch Aktionen der Öffentlichkeitsarbeit der Universität. Der Betriebsleitung, da habe ich geschrieben, im Hinblick darauf, dass die Universität sich eben als ein Unternehmen auch verstehen soll. Ich habe sofort den Antwortbrief von der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit bekommen. Die haben damit nichts zu tun. Es ist nicht mit ihnen abgesprochen worden. Leider hat die Universitätsbibliothek das ohne weitere Absprachen geschaltet. Der zweite Brief, für die Streaming-Geschichte habe ich jetzt dieses Mikrofon dazu. Der Grund ist der, dass das einfach sehr kläglich ist immer, wenn dann Beteiligung aus dem Publikum nicht zu hören ist. Also ich bitte Sie, das in Kauf zu nehmen, dass Sie hier das Mikro in die Hand gedrückt gekriegt
haben. Also sehen Sie tatsächlich, wenn ich das richtig verstanden habe, in dieser neuen Positionierung eine Zäsur, oder ist es nicht vielmehr einfach eine Weiterentwicklung einerseits, weil wir generell eine starke Ökonomisierung der gesamten Gesellschaft haben, andererseits, ich mir überdenke, Uni-Rankings gibt es doch schon seit Jahrzehnten, die für mich eigentlich schon ein Grundstein in dieser Richtung sind, wo es darum geht, messbar zu machen, wie sind die Menschen, die da jetzt rauskommen, die dort studiert haben, wo ich mich immer gefragt habe, wie funktioniert denn das überhaupt? Oder noch viel älter, der Nobelpreis, ja, wo es im Prinzip die Tage vergeben wurde, wo es doch meines Wissens darum geht, für einzelne Leistungen in den jeweiligen Fächern die allerwichtigste herauszunehmen. Da habe ich mich immer gefragt, wie kann man denn sagen, das ist jetzt chemisch das Wichtigste des heurigen Jahres? Ist das nicht eigentlich schon der Grundstein, der sich jetzt halt weiterentwickelt, weil halt alles jetzt nur mehr ökonomisiert gedacht wird? Oder sehen Sie da wirklich eine Zäsur, dass Sie sagen, jetzt ist was anderes eingetreten?
Ich sehe das als Kontinuum zunächst einmal. Sie haben vollkommen recht. Und es ist vielleicht wichtig, dass ich das auch nochmal deutlich sage. Ich gehöre ich gehöre nicht zu denen, die jetzt einen Niedergang von klassischen Qualitäten beklagen, die gefährdet sind vom Einbruch der Barbaren und der Ökonomen. Das ist nicht meine Richtung. Ich möchte möglichst viel sehen von dem, was passiert. Und zu dem gehört der Punkt, den Sie sagen, Poeta Laureatus. Wenn wir mal in die Renaissance zurückgehen, da gibt es einen Fürstenhof und am Fürstenhof gibt es ein paar Favorites vom Fürsten. Und diese Favorites, wenn wir im italienischen Zusammenhang bleiben, die kommen auch dadurch zustande, dass das zwischen den Communities ausgetauschte Star-Dichter sind und die Fürstenhöfe konkurrieren zum Beispiel dadurch, dass sie jeweils versuchen, möglichst populäre und bekannte Poeten an den Hof zu binden und auszuzeichnen, noch weit vor dem Nobelpreis. Diese Aktionen, also Rankings im weitesten Sinn, Auszeichnungen, Preise, die auch finanziell, also einfach handfeste Konnotationen und Konsequenzen haben, sind überhaupt nicht wegzudenken aus der Geschichte der gesamten Universitätsentwicklung, Kulturentwicklung. Das ist vollkommen ein Einsichtig und Einverständnis. Und insofern muss man das, was ich hier sage, historisch einbetten. Es ist allerdings so, und da würde ich analytisch beginnen, dass in der Phase ab dem 19. Jahrhundert in etwa, in Europa und dann in den USA die Wissenschaftsinstitutionen zunehmend autonom geworden sind, also sich von der fürstlichen, sozusagen von kleinen Hochschulen unter fürstlicher Patronanz oder unter landesherrlicher Patronanz ausgebildet haben, in selbstbestimmte, autonome, Wissenschaftskorporationen, die bezahlt worden sind, noch immer, darum habe ich das gesagt, mit der öffentlichen Hand, nicht? Die von der öffentlichen Hand bezahlt worden sind, dafür, dass sie in ihrem Bereich Wissenschaft betreiben und die mehr oder weniger inhaltlich alleingelassen worden sind, im positiven Sinn jetzt. Man hat nur an Grenzen bei Parteizugehörigkeit oder so hineinregiert von Seiten des Ministeriums, der Arbeitgeber war, in die Prozesse der Berufung. Nicht? Also es ist notorisch natürlich, dass sozusagen im 20. Jahrhundert immer wieder aufgetreten ist. In den USA hat sich das etwas anders entwickelt, aber in Deutschland, Österreich, in diesen staatsgetragenen Universitätswesen ist notorisch, dass immer wieder aufgetreten ist, dass wenn es zwei Chemikerinnen gegeben hat, die beide gut gewesen wären, diejenige, die der richtigen Partei angehört hat, eine stärkere Chance gehabt hat, an der Universität den Job zu kriegen, weil das letztlich im Ministerium gelegen ist. Aber in der Mehrzahl der Fälle war es doch die autonome Entscheidung dieser Instanzen, wen sie rekrutieren. Also das Peer-Review-Selbstkontrollverfahren der mehr oder weniger inhaltlich autonomen Universitäten ist wirklich nicht angetastet worden. Die Zäsur, die ich nun allerdings sehe, das ist jetzt keine geistesgeschichtliche Zäsur, weil das stimme ich Ihnen zu, das geht sozusagen durch die Jahre und Jahrhunderte durch. Eine Zäsur, die wir haben, die man sehr genau benennen kann, ist die des Universitätsgesetzes 2002, die vergleichbar ist damit, dass das Kunsthistorische Museum, das Schloss Schönbrunn, die Albertina, die Staatsoper privatisiert werden. Also ausgegliedert werden aus der Bundesverwaltung sodass und ein eigenes Budget bekommen und jetzt in einer Perspektive neu sich orientieren müssen. Der Grund, warum es zu Wissensbilanzen kommt, ist das Universitätsgesetz 2002. Das sagt, und das ist ja zunächst einmal etwas ganz Nachvollziehbares und auch, also wenn es zu einer Neuorientierung im Hochschulwesen oder zu einer Veränderung im Hochschulwesen kommen sollte, im Gefolge der gegenwärtigen Regierungsumbildung, ist das nicht in Frage, dass man sagt, das Ministerium nimmt die Hände weg von der Budgetkontrolle der Universitäten. Die Universitäten kriegen ein Globalbudget, mit dem können sie machen, was sie wollen. Also in einer Weise ist das eine Verstärkung der Autonomie der Universitäten. Es ist eben nicht mehr nur ein de facto, das Ministerium kann da nichts reinreden, sondern die Universitäten haben jetzt auch die Finanzhoheit. Das aber verbindet sich, das wird ein wichtiges Thema. Also das, was ich jetzt gesagt habe, ist eine tatsächlich organisatorische Zäsur, auf die ich eingehen werde. Ich werde das belegen mit einigen Zitaten von unseres Rektors zum Beispiel, wie er auftritt und was das für ein Umdenken im Handling, im Ablauf der Universitätsagenten bedeutet. Diese Zitate werden aber zeigen, und das ist ein Punkt, der tatsächlich erst seit 10 Jahren, seit 10, 20 Jahren, also 20 Jahre ist eigentlich zu viel, seit 10 Jahren in dieser Weise aktuell ist und der an dieser Stelle massiv reinkommt, dass Universitäten jetzt betrachtet werden unter dem Stichwort Wissensgesellschaft. Das ist eine Entwicklung, die nichts mit der Hochschulautonomie zu tun hat, sondern die etwas zu tun hat damit, dass die Produktionsweise unserer Gesellschaft überhaupt von einer industriellen in eine postindustrielle Phase reingeht, dass es zahlreiche Analytiker, Analytikerinnen gibt, die darauf hinweisen, dass Wissen eine neue Form von wirtschaftlicher Produktivität bedingt. Stichwort, auf das komme ich dann eben auch noch, Lissabon-Deklaration. Und jetzt fallen diese beiden Motive fallen zusammen. Es gibt die neue Autonomie der Universität, die jetzt anders als bisher legitimieren muss, warum sie Geld kriegen soll von der öffentlichen Hand. Und es gibt das zusätzliche Motiv, dass sie deswegen Geld kriegen soll, weil wir in einer Wissensgesellschaft leben und weil die wissenschaftliche Produktivität eine ganz neue Funktionalität und Wichtigkeit gewinnt für das Bruttonationalprodukt. Also wenn Sie es am Kunsthistorischen Museum exemplifizieren wollen, früher im Nationalstaat, warum haben wir das Kunsthistorische Museum? Weil wir eine repräsentative Show des österreichischen Kunstsinns haben wollen. Es ist ganz angenehm, also weil wir zeigen wollen, dass wir eine Kulturnation sind, sozusagen. Deswegen sind diese Sachen, also imperiale und in dem Sinn symbolische Präsentation der großen Geschichte Österreichs. Ne? Deswegen stehen diese Häuser dort. Ja? Es ist ein nettes Zusatzzuckerl, dass da die Touristen und Touristinnen hinkommen, die ein bisschen was zahlen dafür, aber eigentlich dient es der Selbstdarstellung, diente es, nicht, von der Konzeption her an der Stelle, der Selbstdarstellung Österreichs als Kulturnation. An der Stelle, an der das nimmer mehr Staatsagenda ist, an der das in eine entsprechende Gesellschaft übergeführt ist, ändert sich in interessanter Weise was. Und das sind tatsächlich Sachen, die erst in den letzten 20 Jahren so akut geworden sind. Ich weiß nicht, wann das Museum privatisiert worden ist, vor 10 Jahren vielleicht. Also während Schüsseln, nicht einmal 10 Jahre. Nicht? Da ändert sich etwas, weil man kann das jetzt verschieden sehen. Man kann sagen, es gibt jetzt eine Privatstiftung, die vom österreichischen Staat mit bestimmten Geldmitteln ausgestattet ist, um Zwecke des österreichischen Staates zu befördern, nämlich Staatsrepräsentation Das ist eine der Möglichkeiten, nämlich sie sollen sozusagen jetzt die Bundesforste, die Privatinstitution Bundesforste sollte auf Acht geben, dass die österreichischen Wälder gesund und in Ordnung sind. Das macht nicht mehr der Staat selber. Das ist eine Betrachtungsweise, die an der Stelle möglich ist und auch legitim ist, die aber jetzt ergänzt wird durch die andere Betrachtungsweise, dass man sagt, ihr seid eine Privatstiftung, ihr müsst euch mit eurem Geld selber die richtigen Entscheidungen treffen und selber über die Distanz kommen. Und das heißt, die Touristen die und die Eintrittsgelder und die Gelder, die für Geburtstagsfeiern eingehoben werden in diesen Institutionen, haben jetzt eine neue Wichtigkeit. Das geht jetzt ein in den Begriff dessen, was ein Museum ist. Und an dieser Stelle, das ist dieses Sliding-Verfahren, das ich ansprechen wollte, ist es nun natürlich tatsächlich so, dass das Kunsthistorische Museum und Disneyland sich auf derselben Betrachtungsebene wiederfinden. Warum soll das anders sein an der Stelle? Disneyland muss sich ausgehen und das Kunsthistorische Museum muss sich ausgehen. Ich nenne die Probleme und im Zusammenhang mit den Bildungsinstitutionen ist es auch nicht anders. Also wenn die Universitäten Österreichs nicht mehr in diesem sozusagen geschützten Kontext staatsfinanzierte Depots der Wissenschaftlichkeit sind, sondern Unternehmen, die Bildung produzieren im Rahmen einer Wissensgesellschaft, dann wird sich auch was ändern. Es ändert sich etwas ganz greifbar am Selbstverständnis dieser Institutionen und natürlich an der Art und Weise, wie die agieren und auch letztlich an der Art und Weise, was wir produzieren. Daran, was wir hier produzieren. Weil also noch einmal das Kunsthistorische Museum, es ist, ich leugne nicht, dass das immer schon ein Motiv war. Also wie gesagt, ich will da keine solchen scharfen Grenzen ziehen, aber es ist leichter vorstellbar, dass in einer früheren Zeit, vor 20 Jahren, vor 50 Jahren, was immer, die Entscheidung zum Ankauf eines Kunstwerkes dadurch bestimmt worden ist, was gerade in der Sammlung fehlt. Also aus einem kunsthistorischer Einschätzung, wir haben ein bestimmtes Geld, wie kriegen wir eine Sammlung zustande, die an der Stelle das Ding schön darstellt. Also wir haben hier ein fehlendes Schlüsselwerk, wir kriegen die Chance, das Schlüsselwerk zu kaufen. Das gibt jetzt mehr Sinn für unsere Sammlung, nicht? Es ist ziemlich wahrscheinlich, ich kenne mich nicht aus, aber ich würde da doch ziemlich darauf wetten, dass im gegenwärtigen Zustand die Entscheidung zum Ankauf eines Kunstwerkes hauptsächlich danach getroffen wird, wie viele Besucher und Besucherinnen es anzieht. Das ist für mich kein schweres Vergehen oder sowas. Ich nenne es nur. Es liegt in der Logik dieser Abläufe. Das war jetzt ein bisschen eine lange Antwort. Ich weiß nicht, ob Sie damit was anfangen können. Gut. Dann möchte ich vielleicht von diesem Bild aus wieder zurückgehen zu. Machen wir das am besten. Vielleicht ein erster Einstieg in die Wissensbilanzfrage, weil es da ein Dokument gibt, das man fairerweise da doch an den Anfang stellen sollte und das mich selber amüsiert hat. Das ist, ich drehe es Ihnen hier jetzt nicht um, das ist eine Broschüre der Österreichischen Rektorenkonferenz, Wissensbilanz, Bilanz des Wissens, eine Tagung, die 2003 stattgefunden hat. Das Ding ist herausgegeben worden eben von der Österreichischen Rektorenkonferenz, deren Vorsitzender zu diesem Zeitpunkt Georg Winkler war. Und etwas von der Widersprüchlichkeit, von der Dynamik, die ich Ihnen versuche zu vermitteln hier, an dieser Stelle wird sichtbar im Vorwort von Georg Winkler, den Sie hier in einer schönen Frontalansicht sehen. Da steht was, was mich was mich also durchaus überrascht und für ihn eingenommen hat. Angesichts dessen, was ich vielleicht in späterer Folge nochmal sagen werde, bitte behalten Sie das im Ohr. Wissen, das ist allgemein bekannt, ist nützlich. Wissen hat jedoch vor allem einen intrinsischen Wert, unabhängig von seiner Nützlichkeit. Diesen intrinsischen Wert des Wissens zu betonen, sollten die Universitäten nicht müde werden, denn sie verfolgen nicht nur wirtschaftliche Interessen. Die Universitäten sind Stätten der Kultur sowie Stätten der Bildung und dienen der Gesellschaft in einer umfassenden, langfristigen Weise. Das ist so wirklich Mainstream, nicht? Das ist das, wo man sich wohlfühlt, ich zumindest. Da werden die entsprechenden Unterscheidungen richtig gesetzt. Sollten Sie es planen, ins Oratorium der Österreichischen Nationalbibliothek gehen zu wollen, nächsten Montag um 19.30 Uhr, wo eine Diskussion von Georg Winkler und Konrad Paul Liessmann stattfindet, über das eben erschienene Buch von Liessmann, Theorie der Unbildung, dann nehmen Sie vielleicht dieses Zitat mit und lächeln darüber, dass es eigentlich zwischen den beiden gar keine Differenzen gibt, weil das, was Winkler hier sagt, ist genau dasselbe, was Konrad Liessmann sagt. Also mit dieser Klausel, die ich hier vorgelesen habe, erübrigt sich dieses Streitgespräch. Interessant ist natürlich nicht einfach, was man schreibt, sondern was dahinter ist. Und da gibt es einiges Zusätzliches, was mich doch an der Stelle durchaus positiv berührt. Selbst dort, wo Wissen nützlich ist, muss Wissen keinen Marktwert besitzen. Die Schaffung und Verwertung von Wissen ist allenfalls in einer Kosten-Nutzen-Rechnung erfassbar, nicht in einer Kosten-Erlös-Rechnung. Und was dann steht? Wegen dieser mangelhaften Erfassung von Erlösen des Wissens ist eine Bilanz des Wissens, die strikt auf Marktbewertung aufbaut, zum Scheitern verurteilt. Es ist die Natur des Wissens, die den Begriff Wissensbilanz als in sich widersprüchlich erscheinen lässt. Straight ahead, Konrad Liessmann. Inklusive, möchte ich dazu sagen, wenn ich schon die Frau Kern ein bisschen angepöbelt habe, dann will ich auch dem sowohl Konrad Liessmann als auch unseren Rektor anpöbeln, also nicht, ihn nicht mehr, die Natur des Wissens. Ja? Das ist genau das, wovon ich gesprochen habe. Die Natur des Wissens ist das Wesen des Wissens, ist was ist Wissen, das heißt dieses. Dieses eine, von dem wir sagen können, was es ist, und in Berufung auf das, dass wir wissen, was Wissen ist, können wir diese Unterscheidung machen. Es hat vor allem einen intrinsischen Wert. Ich möchte mal sagen, positiv zu Georg Winkler, ich habe auch nichts anderes anzubieten, nur dass Sie nicht glauben, als die Position, dass der intrinsische Wert und die Nützlichkeit zwei wichtige Punkte sind, die man im Auge behalten muss, die man nicht wirklich, also die sind immer in einer Spannung, aber die kann man nicht wirklich gegeneinander ausspielen. Und meine Spaziergänge im Bereich des Wissens, und das betrifft tatsächlich nicht nur die Außenperspektive auf die Philosophie, sondern auch innerhalb der Philosophie, die werden ergeben, dass Wissen von einer Komplexität ist, dass das, was an Wissen zu unterschreiben und zu untersuchen wertvoll ist, damit zu tun hat, genau damit zu tun hat, dass das changiert, dass das wechselt auf oft unvorhersehbare Art und Weise zwischen dem, was in sich ruht, einer Sache, die im Elfenbeinturm, sagen wir es mal so, betrachtet werden kann. Wissen, so wie La pour La, Wissen um seiner selbst willen, was in die Richtung Weisheit, Klugheit so ähnlich geht, und einer Verwertbarkeit von Wissen. Also ich kann nicht aus der Sache raus, ich werde aus der Sache nicht raus können. Und was hier von Rektor Winkler versucht wird, ist auf eine interessante Art und Weise so ein bisschen ein Spitzentanz, zu sagen, also der Begriff Wissensbilanz scheint als in sich widersprüchlich zu sein, aus Gründen, die ich jetzt nicht weiter, die ich eben schon angesprochen habe. Jetzt muss er ein bisschen in die andere Richtung. Folgt das Universitätsgesetz 2002 diesem engen Verständnis des Begriffs Wissensbilanz? Recht forsch wird verlangt, dass jede Universität eine jährliche Wissensbilanz vorzulegen hat. In Ziffer 2 wird sogar gefordert, dass diese Wissensbilanz das intellektuelle Vermögen differenziert in Humanstruktur und Beziehungskapital darstellen soll. Auf das kommen wir zu sprechen. Das ist Standardnomenklatur des gegenwärtigen betriebswirtschaftlichen Konzepts von Wissensbilanz. Wissensbilanzen setzen sich zusammen aus Humankapital, Strukturkapital und Beziehungskapital. Da komme ich noch darauf zurück. Wie schwierig die Darstellung etwa des Begriffs Beziehungskapital ist, mag das folgende Beispiel erläutern. Und das finde ich nun, wirklich eine ansprechende Passage, eine sehr schöne. Angenommen, sowohl die Leitung der Hochschulsektion des BMBWK als auch die Leitung der Universität Wien seien der Ansicht, dass die Diskussionen über die Weiterentwicklung der Universität in einer guten sachlichen Beziehung zum Wohle auch der Universität verlaufen sind. Ist folglich Beziehungskapital für die Universität Wien entstanden? Heißt dies, die Universität Wien hat in ihrer Wissensbilanz eine solche Gesprächsbeziehung zu berücksichtigen und diese entsprechend unter dem Punkt Beziehungskapital marktmäßig zu bewerten? Also deutlicher kann man eigentlich nicht sagen, dass Georg Winkler zu diesem Zeitpunkt nicht begeistert war davon, dass er eine Wissensbilanz produzieren soll. Und dennoch ist das genau das, was er im Moment tut und tun muss. Da habe ich einen anderen Text dazu. Sie können sich das des Weiteren dann hier sozusagen durchlesen. Das steht hier unter den Bilanzen des Wissens. Ich gehe zurück zu dem Text, den ich jetzt hier unter Verordnung Wissensbilanz zugänglich gemacht habe. Ah, das war, wo ist das? Das ist noch da vorne, hier. Das hier ist jetzt ein zweiter Text von Georg Winkler und der geht an die Mitglieder der Universität ganz allgemein und betrifft jetzt die Umsetzung dieser Wissensbilanz, die an der Stelle problematisch geworden ist. Die Universitäten sind im Frühjahr 2007 erstmals verpflichtet, die Wissensbilanz gemäß Wissensbilanzverordnung im vollen Umfang an das BMBWK zu liefern. An der Universität Wien ist der Großteil der Daten für die Kennzahlen der Wissensbilanz zentral verfügbar und wird von den Dienstleistungseinrichtungen bereitgestellt. Für unsere Universität ist es wichtig, die Daten möglichst vollständig zur Verfügung zu haben, um die Leistungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch mit Zahlen entsprechend untermauern zu können. Die erhobenen Daten sind aber nicht nur für die Wissensbilanz, sondern auch für die Außendarstellung der Universität im Allgemeinen relevant. Wir bitten Sie daher um Ihre Mitarbeit. Das ist jetzt eine Formulierung und eine Klausel, in der der Punkt, den er über den er sich eigentlich lustig gemacht hat, in dem Vorwort der Broschüre zur Rektorenkonferenz, nämlich von der Art und Weise, wollt ihr wirklich, dass ich die Anzahl meiner Gespräche aufzeichne und unter Beziehungskapital hineinschreibe, mit 25 Leuten gesprochen, wollt ihr das wirklich als eine Kenngröße, ein Indikator, wie es heißt, wahrhaben? Ist das euer Ernst? Diese genaue Verfahrensweise wird an dieser Stelle eingemahnt. Es gibt also Zahlen, es gibt eben, man muss eben die Leistungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend, auch mit Zahlen entsprechend untermauern. Und das heißt eben die Anzahl der Gespräche, die Anzahl der E-Mails vielleicht kann man ja zählen. Also Beziehungskapital könnte ja einfach die Adressliste sein, die man hat, gewichtet nach Anzahl der abgesandten E-Mails oder sowas Ähnliches. Also in dieses Problem begibt man sich hinein. Ich will es also noch einmal jetzt sagen. Ich bin nicht einer von denen, der jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, das ist doch unhaltbar. Es gibt, ich bin, sagen wir mal, wenn wir es auf der simplen Ebene der Anzahl von Publikationen mal produziert. Nicht? Also Humankapital ist eigentlich die Anzahl der Personen, und die Anzahl der Publikationen würde mehr in das Strukturkapital kommen, sofern, das auch nicht, ist an dieser Stelle natürlich auch wichtig, sofern es gesetzliche Regelungen gibt, die in die Richtung wirken, dass das an der Universität geschriebene Material der Universität gehört. Das ist auch so eine Entwicklung, die sich an der Stelle stellt. Im traditionellen Sinn waren Artikel, die ich schreibe, sehr wohl finanziert als Angestellter des österreichischen Staates, haben nicht dem österreichischen Staat gehört, sondern ich habe das Copyright gehabt. Ich war derjenige, der das gemacht hat und der darüber verhandeln konnte. In den USA ist das weitgehend schon anders, und in einem normalen Betrieb ist es natürlich auch anders. Im normalen Betrieb ist es so, dass dieses in der bezahlten Arbeitszeit entstandene Arbeitsprodukt nicht dem Arbeitenden, sondern dem Betrieb gehört. Unter diesem Aspekt ist Ressourcen, also Strukturkapital, ist das, was ich als Angehöriger der Universität Wien geschrieben habe. Und was ich aber jetzt sagen wollte, ist, an der Stelle legt sich so etwas nahe, wie, also wenn ich jetzt auf einem Fließband sitze und, sagen wir mal, T-Shirts zusammennähe, dann ist es ziemlich Standard, dass die Leute am Ende zählen, wie viele T-Shirts hast du heute zusammengenäht. Nicht? Und entsprechend der Anzahl der T-Shirts, die ich zusammengenäht habe, werde ich vielleicht einen Aufstieggewinn sozusagen haben, oder aber die Leute werfen mich raus. Unter dem Aspekt, und das, ich beschreibe das jetzt nur mal, ich will es ein bisschen in Schwebe lassen. Unter dem Aspekt ist natürlich immer schon, das ist auch wieder so ein Punkt, ist immer schon interessant gewesen, wie viele Items hat die Publikationsliste der betreffenden Person, die hier vom Bund bezahlt wird, Jahre, Jahrzehnte lang letztlich. Nicht? Wie viel T-Shirts hat er produziert, sprich Publikationen. Und ich selber gehöre zu denen, die sagen, wenn da kaum was da ist, dann ist ein gröberer, da ist ein Missstand aufgetreten. Irgendwie geht das nicht, das muss man zumindest extra erklären. Auf der anderen Seite ist die Gedankenkonstruktion, dass die Anzahl der wissenschaftlichen Publikationen ein verlässlicher Indikator für die Produktivität und die Qualität vor allem der entsprechenden Person ist, ist wirklich hoch fragwürdig, weil weil es Leute gibt, die schreiben sehr, sehr viel und sehr schnell und kommen auf viele T-Shirts, und andere produzieren einen Anzug in derselben Zeit, in der die anderen 100 T-Shirts produzieren. Und dann hat man also 100-1 und hat das zusätzliche nächste Problem: wie unterscheiden wir uns zwischen T-Shirt und Anzug? Das ist im Zusammenhang mit der Textilindustrie nicht so besonders schwierig, aber im Zusammenhang mit der Wissenschaftsproduktion ist es ganz schön schwierig, weil sie das nämlich nicht so einfach messen können, das sehen sie nicht. Ich sage Ihnen ein Beispiel, das mich gestern so amüsiert hat. Ich wechsle sozusagen den Bezug leicht Und also damit es ein bisschen anonymisiert ist. Und sage, stellen Sie sich vor, wir haben eine Professur für Aborigines, für australische Aborigines. Und es gibt starke Bestrebungen dafür, eine Professorin für Aborigines-Forschung zu berufen. Und in dem Zusammenhang taucht der Vorwurf auf, dass diese eine favorisierte und in Aussicht genommene Person überhaupt nicht Aborigines kann. Die kann die Sprache gar nicht einmal kann. Und jetzt überlegen Sie sich einmal, wie checken Sie das? Wie ohne großen Finanzaufwand, ohne eine richtige Experimentalanordnung, wird es Ihnen nicht sehr leicht sein, herauszufinden, ob eine Person wirklich Aborigines spricht. Sie brauchen ein eigenes Gutachtersystem und die Gutachter, die das machen können, sind natürlich selber nicht unbedingt verlässlich, weil wie viele Leute kennen Sie, die über Aborigines die sozusagen vertraut sind im Bereich der Aborigines, und wie viele Möglichkeiten gibt es, diese Sache sozusagen ein bisschen täuschend zu unterlaufen. Was ich damit sagen will mit diesem extremen Beispiel, die Qualitätsmessung, also die Antwort auf die Frage, was unter welchen Umständen sagen Zahlen an dieser Stelle was? Unter welchen Umständen leisten Zahlen das, was hier von ihnen verlangt wird, ist selber eine hochkomplexe Geschichte und ist, sagen wir es mal so, ein Thema, das selber eine Behandlung innerhalb der Universität notwendig macht, und was ich in der Vorlesung versuchen möchte, ist auch in diese Richtung was beizutragen. Danke.